Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcast-Angebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in das Programm der Konzerte am 30. und 31. Mai einführen. Auf dem Programm stehen die Konzertouvertüre Con Brio von Jörg Wittmann, das Klarinettenkonzert Nummer 1 in F-Moll von Karl-Maria von Weber und die 5. Symphonie in C-Moll von Ludwig van Beethoven. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Riccardo Minasi. Der Solist ist Martin Fröst. Die Konzertouvertüre ist eine musikalische Form, die sich aus der Opernouvertüre entwickelt hat. Das war so Anfang des 19. Jahrhunderts. Der große Name hier natürlich Ludwig van Beethoven, aber auch Komponisten wie Franz Schubert und Felix Mendelssohn haben Konzertouvertüren geschrieben, später dann auch Johannes Brahms und Antonín Dvořák. Normalerweise hat die Konzertouvertüre eine literarische Vorlage, das muss aber nicht unbedingt der Fall sein. Sie bezieht sich zwar eben nicht auf eine nachfolgende Oper, aber erzählt manchmal doch auch so eine Art Geschichte oder man kann sie sich als Vorspiel zumindest für eine imaginäre Oper dann denken. Jörg Wittmann hat eine Konzertouvertüre geschrieben, die einfach Con Brio heißt, was natürlich kein direkter oder deutlicher Hinweis auf eine literarische Vorlage ist, sondern zunächst mal eine musikalische Vortragsbezeichnung. Con Brio mit Schwung, frisch, vielleicht auch sogar stürmisch. Und das ist ein Charakter, den in der Tat auch viele Konzertouvertüren und auch einige Opernouvertüren haben, sind sehr schwungvolle Stücke. Sie sind ja auch dazu gedacht, das Publikum schon von Anfang an mitzureißen und in eine erwartungsvolle Stimmung zu versetzen. Wenn Konzertouvertüren nur langsam und leise sind, dann erfüllen sie eben diesen Zweck nicht. Da muss schon einiges Brio herhalten. Diese Erwartung wird von Jörg Wittmann auch erfüllt. Es gibt noch dazu auch Anspielungen auf viele klassische Konzertouvertüren, die aber normalerweise nicht besonders lang sind, sondern eher einzelne Stellen, einzelne Passagen, manchmal auch nur einzelne Akkorde, die eben an die Tradition erinnern. Insgesamt ist es aber ein Stück gegenwärtige Musik. Das heißt, es ist ein Stück, was sich nicht so leicht auch in Begriffe fassen lässt. Dafür ist es vielleicht etwas zu früh. Con Brio sagt schon sehr viel aus, aber was da im Einzelnen passiert, das muss dann von der Fantasie des Hörers auch noch gedeutet werden. Und dazu gibt die Musik allerdings sehr viel Anlass. Karl-Maria von Weber ist vor allen Dingen durch ein Werk berühmt geworden, durch die Oper Der Freischütz, aber er war ein sehr vielseitiger Komponist, der sich auch auf zahlreichen anderen Gebieten versucht hat. Er war vor allen Dingen ein glänzender Kenner des Orchesters und da hatte er einige Instrumente, die für ihn dann besonders wichtig waren, für die er eine Vorliebe hatte. Das waren zunächst mal das Horn und dann vor allen Dingen auch die Klarinette. Beides ja typisch romantische Instrumente, die eigentlich erst in der Romantik auch so zu ihrer Seele gefunden haben. Und das hat Weber in mehreren Werken ausgenutzt. Leider hat er kein Hornkonzert geschrieben, dafür aber gleich zwei Klarinettenkonzerte. Und die sind nun ganz von romantischen Stimmungen erfüllt. Der Klarinettenklang ist ein anderer als in dem berühmten Klarinettenkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Weber und Mozart waren übrigens verwandt. Mozarts Frau Constanze war ja eine geborene Weber. Ein bisschen was vom Mozartschen Geist lässt sich auch spüren, aber Weber geht im Ganzen doch andere Wege in seinem Konzert und das heißt vor allen Dingen sehr dramatische Wege. Sein Klarinettenkonzert zeigt deutlich den Einfluss der Opernmusik auch. Es ist teilweise sehr dramatisch und die Klarinette spielt da sozusagen die Primadonna. Der erste Satz ganz besonders ist teilweise sogar sehr konflikthaft und die Klarinette muss eine große Vielzahl von Stimmungen beherrschen. Das ist für den Solisten nicht leicht, weil es einerseits ein sehr virtuoses Konzert ist, aber auch immer wieder unvermittelt lyrische Passagen auftauchen, die einen ganz anderen Klang haben, einen ganz anderen Ton verlangen. Der zweite Satz ist vielleicht der schönste des Konzerts, ein langsamer Satz, und der enthält eine sehr bemerkenswerte Passage in der Mitte, wo die Klarinette nur von drei Hörnern begleitet wird. Also das Horn macht dann doch seine Aufwartung als romantisches Instrument, und zwar gleich dreifach. Die Hörner, die treten dann eben in einen wunderbaren Dialog mit der Solo-Klarinette, und die Klangfarbe, die sich daraus entwickelt, ist wirklich ganz einzigartig und ist eben sozusagen aus der Seele der Romantik direkt entsprungen. Der letzte Satz, sehr virtuos, auch sehr rhythmisch bestimmt, gibt dann einen zündenden Abschluss. Insgesamt ist dieses Konzert eine fast perfekte Form, in der die Klarinette sozusagen ihre Selbstdarstellung betreiben kann. Alle Facetten des Klarinettenspiels werden gezeigt, und trotzdem ist das Ganze eben auch von einer Stimmung erfüllt, die dann über das Virtuose noch weit hinausgeht und eben dann doch in den Bereich der romantischen Oper verweist. Die 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven ist neben der 9. wahrscheinlich seine berühmteste. Sie wird als Schicksalssymphonie bezeichnet, und kennzeichnend dafür ist gleich der erste Anfang, der allbekannte Anfang, zu dem Beethoven gesagt haben soll, hier klopft das Schicksal an die Pforte. Das ist allerdings neuerdings bestritten worden, ob Beethoven das wirklich so formuliert hat. Es gibt auch eine andere Darstellung, die stammt von keinem geringeren als Karl Czerny, dem berühmten Pianisten und Komponisten, der mit Beethoven im Prater spazieren ging, und man lauschte dem Gesang der Vögel, und ein bestimmter Vogel soll also genau dieses sogenannte Schicksalsmotiv gepfiffen haben, sodass es also weniger etwas mit dem Schicksal zu tun haben sollte als mit dem Vogelgesang. Wenn man die Musik allerdings hört, dann ist dieser Schicksalsgedanke doch so, dass er sich kaum abweisen lässt, weil wenn es dann eben so eines ist, dieses Vogelmotiv sich in ganz großartiger, pathetischer, orchestraler Gewandung zeigt und schon von Anfang an klar macht, dass hier ganz wichtige Dinge abgehandelt werden. Der erste Satz, der sich daraus entwickelt, ist allerdings relativ kurz. Dafür wird er von Anfang bis Ende fast ausschließlich bestritten von diesem sogenannten Schicksalsmotiv oder Vogelruf, wie man will. Und das hat Beethoven ganz genial gemacht, wie er aus diesem wirklich ganz, ganz simplen, viertönigen Motiv dann so ein Satz entwickelt wird, der dann an Dramatik kaum zu überbieten ist. Der zweite Satz bringt Entspannung. Es ist eine Art Variationssatz in Astur mit einem wunderschönen Thema, was von den Celli und Bratschen zu Anfang vorgestellt wird, aber dann auch in andere Instrumente wandert. Da ist es typisch für Beethoven, dass der Charakter des Satzes durchaus ruhevoll ist, aber diese Ruhe doch auch immer wieder bedrängt wird durch plötzliche dramatische Einwürfe. Es soll doch kein vollkommener Frieden aufkommen. Zwar ist es so eine Beruhigung gegenüber dem ersten Satz, aber eben noch keineswegs eine endgültige Beruhigung. Das nachfolgende Scherzo ist fast unheimlich zu nennen. Es klingt sehr, sehr düster, kehrt wieder nach C-Moll zurück, hat ein sehr aggressives Trio, was zwar in Dur steht, aber auch keine fröhlichen Gedanken aufkommen lässt. Dann wird, wie üblich, der erste Teil wiederholt, wieder in Moll, aber findet diesmal keinen Abschluss, landet auf einem Trugschluss. Es kommen geheimnisvolle, leise Paukenklänge dazu. Dann gibt es ein großes Crescendo und direkt schließt sich das Finale an in ganz strahlendem C-Dur mit einem Trompetenthema. Und das wird nun so gedeutet, dass hier wirklich das schlimme Schicksal besiegt ist. Im Sinne dieses Wortes, ich will dem Schicksal in den Rachen greifen, das ist hier also wirklich gelungen. Alle bösen, alle düsteren, alle finsteren Gedanken sind verschwunden, und es kommt heraus fast so eine Art Marschmusik, so ein Siegesmarsch, ein Triumphmarsch eben in strahlendem C-Dur. Dann gibt es etwas später allerdings doch noch einen Schreckmoment, nämlich für einen Augenblick kehrt die Stimmung des Scherzos zurück. Man ist wieder in Moll und es klingt plötzlich alles wieder etwas ratlos und ängstlich, aber das ist nur von kurzer Dauer. Dann setzt sich doch wieder der Marsch durch und das C-Dur. Der Schluss der Symphonie ist berühmt geworden, weil es wahrscheinlich die längste Strecke in einer klassischen Symphonie ist, die nur von einem einzigen Klang bestritten wird, in diesem Falle eben dem C-Dur-Dreiklang. Da gibt es 26 Takte lang nur C-Dur, bis dann endlich der Schluss kommt. Aber das war wohl nötig gewesen, um diesen Schluss als Balance erscheinen zu lassen zu der ganzen Dramatik, die sich eben vorher abgespielt hat. Die C-Moll-Symphonie ist uraufgeführt worden in einem grandiosen, gewaltigen Mammutkonzert, das Beethoven gegeben hat, nur mit eigenen Werken. Dieses Konzert dauerte 4 Stunden und enthielt unter anderem neben der 5. auch noch die 6. Symphonie und die Chorfantasie und das 4. Klavierkonzert. Es fand statt auch noch Ende Dezember in einem ungeheizten Saal und die Zuhörer waren also doch dann nicht ganz glücklich, 4 Stunden lang bei eisiger Kälte sehr komplizierte neue Musik anhören zu müssen. Das heißt, anschließend waren die Kritiken auch eher verhalten und auch die Begeisterung des Publikums hielt sich in Grenzen. Das hat sich aber bald geändert und eine große Rolle im Fall der 5. Symphonie hat dabei ein Aufsatz von E.T.H. Hoffmann gespielt, der diese Symphonie sehr lobte. Für ihn war das der Inbegriff der romantischen Musik. Man sieht, damals hatte man noch etwas andere Begriffe von Klassik und Romantik. Heute gilt Beethoven ja als der große Klassiker. Hoffmann jedenfalls fand diese Musik außerordentlich romantisch und außerordentlich zukunftsweisend und vor allen Dingen auch außerordentlich perfekt, hat sie in den höchsten Tönen gelobt. Dann hat sich die Symphonie auch wirklich relativ schnell durchgesetzt, wurde dann auch in anderen Ländern gespielt und ist bis heute eben für jedes Orchester ein Prunkstück des Repertoires geblieben. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 30. Mai um 19 Uhr. Und am Sonntag, den 31. Mai um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.